Warum ist das, was die Service-Pferden Signals machen, so wichtig? Ich glaube, die machen nicht nur eine Sache richtig, die machen nicht nur zwei oder drei Sachen richtig, die haben im Moment eigentlich alles richtig gemacht. Und deswegen macht das die Firma so studierenswert. Getting Real, wer es gar nicht kennt, ist deren Methodik, kann man eigentlich sagen, deren Philosophie, der Weg, den sie gehen. Es ist auch gleichzeitig ein PDF-Buch, weil sie selbst im Selbstverlag rausgebracht haben, vor 2 Jahren, haben davon relativ viele verkauft und das dann vor, ich glaube, ungefähr 18 Monaten dann frei zugänglich gemacht. Also kann man sich als HTML-Seite angucken unter gettingreal.37signals.com. Sind so 200 Essays, glaube ich, in etwa in der Größenordnung, nicht ganz 200. Immer eine Seite und ein Thema kurz und knapp abgehandelt. Was macht Getting Real? Getting Real versucht alles Unnötige, was die Softwareentwicklung fürs Web mit sich bringt, über Bord zu werfen. Sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist, und fängt damit mit der wirklichen Nutzererfahrung an. Also das, was der Nutzer nachher wirklich benutzt, das wird in den Vordergrund gestellt, und zwar von Anfang an. Wird alles, was real nur repräsentiert, also UML-Diagramme oder Wireframes, Dokumente, all solche Sachen werden über Bord geworfen. Gleichgewichtig reisen ist da so das Motto. Und stattdessen wird das wirkliche Ding gebaut, die wirkliche Anwendung. Weil man halt relativ früh dann den Lernkreislauf schließt und eben genau sieht, wo die Anwendung gut funktioniert und wo eben noch nicht. Und was sie machen, ist eben Ballast abwerfen, weniger ist da das Motto, weniger Features, weniger Software, weniger von allem eigentlich. Alles, was nicht essentiell ist, wird über Bord geworfen. Die Richtung, die das Ganze dann einschlägt, ist, dass man mit dem User Interface eben anfängt, das User Interface designt und das wird auf den richtigen Weg bringt, bevor die Software als Ganzes in den falschen Weg, den falschen Weg einschlägt. Also die Software wird eigentlich die Inside-Out entwickelt. Man fängt eben mit dem an, was der Benutzer nachher wirklich sieht und nicht mit der Technik, die dahinter hängt. Und dieser Prozess läuft dann iterativ, inkrementell, wird dann halt getweakt und getuned und getweakt und getuned, immer wieder ausprobiert und dadurch bekommt man halt relativ früh dann ein User-Interface, was wirklich gut und eben schlank ist und die ganze Sache erfüllt. Die fangen also ganz normal an, indem sie erstmal Ideen brainstormen, ganz normal dann im Skribbeln auf Papier oder so und relativ früh dann eben schon HTML-Screens designen, wirklich mit HTML anfangen, nicht mit Photoshop oder sowas, sondern wirklich das HTML-Design und das dann eben so als HTML-Dummy schon durchklicken können, um damit eben relativ früh dann eben zu sehen, was sein muss und was nicht sein muss. Die Software soll relativ schnell gelauncht werden, weil man nur so das wirkliche Anwenderfeedback bekommt und dann aufgrund der Anwendererfahrung, des Feedbacks, das man dort bekommt, weiterentwickelt, verbessert und so weiter. Getting Real hat eigentlich für mich so 3 Grundpfeiler. Das erste davon ist das sogenannte Build-Less-Prinzip. Damit ist gemeint, dass die Certified Signals versuchen, die Konkurrenz zu unterbieten. Dass alle Produkte von denen eigentlich bewusst weniger leisten, als das, was andere vergleichbare Konkurrenten am Markt machen. Und das eben gewollt, das klingt ja erstmal so ein bisschen paradox, weil normalerweise, viel zu warm hier drin, normalerweise denkt man ja, man muss mehr haben als die Konkurrent. Wenn die anderen 7 Features haben, dann brauchen wir 8. Wenn die 30 haben, brauchen wir 40. Und der Jason Fried, der CEO von den Signals, sagt aber, das führt zu eben so einer Mentalität des Kalten Krieges, dieses Wettrüsten. Und das können sich große Firmen vielleicht leisten, so Microsoft oder ist es Google oder so, aber eine kleine Firma eben nicht. Und viel schlimmer ist aber, dass das den Fokus verstellt, dass man sich eben viel zu stark darauf konzentriert, was die anderen machen. Das führt zu so einem defensiven Verhalten. dass man eben immer nur hinterherläuft, reaktiv, in einem reaktiven Modus ist und nie wirklich führt. Und zur Marktführerschaft gehört, dass man eben selbst gute Ideen bekommt und nicht immer nur das nachmacht, was die anderen gerade gemacht haben. Führt aber auch zu Verschwendung, weil man eben sehr viele Ressourcen braucht, um das Ganze überhaupt durchzuhalten. Ja, und um diesem Teufelskreislauf zu entkommen, versuchen die eben weniger zu machen als die anderen. Bewusst weniger, wie gesagt, und das lässt sich eigentlich überall anwenden. Aber die drei Hauptpfeiler sind, dass sie bewusst sich weniger Zeit einräumen, weniger Geld in Anspruch nehmen wollen und weniger Software ausliefern wollen. Das ist für viele Leute erstmal negativ, weil wenn man halt mit weniger Ressourcen zurechtkommen muss, dann ja, muss man eben bestimmte Kompromisse machen, die man, wenn man mehr Geld in den Taschen hat, eben gar nicht eingehen müsste. Aber es führt dazu, dass man auf eine gewisse Art und Weise kreativ wird. Gleichzeitig kann man eben aber auch sehen, dass viele Firmen, die viel Geld haben, aber auch so eine Füße-hoch-Mentalität haben, weil sie dann eben einfach das Problem mit Geld bewerfen können. Und deswegen von diesen drei Sachen, Zeit, Geld und Software, wollen wir weniger haben. Wovon wir mehr haben wollen, sind Constraints, Einschränkungen. Eigentlich hat man ja nie genug Zeit und Geld und vielleicht auch Leute im Projekt. Aber Einschränkungen führen dazu, dass wir uns Ideen machen müssen. Wir müssen kreativ werden. Das treibt Innovation. Man wird dazu gezwungen, out of the box zu denken. Erzielt auch Fokus, weil man sich nur um die Dinge kümmern kann, die wirklich wichtig sind. Also die ganzen Sachen, die so nice to have sind, die fallen ganz automatisch vom Tisch und führt eben zu kreativen Lösungen. Das ist eine gute Sache. Als Beispiel die Signals, die gibt es jetzt seit nicht ganz 10 Jahren. Seit 1999 haben die das als Designfirma gestartet und haben dann irgendwann, das ist eine klassische Designfirma, hat ganz normale Projektarbeit übernommen und hat dann irgendwann gemerkt, sie brauchen unterstützende Software, um so ein bisschen das Projektmanagement zu begleiten. Also eben die Kommunikation mit dem Kunden zu managen. Und der Jason Fried hatte schon mal vorher auf dem Company-Blog, Signals to Noise heißt der, ein paar Fragen gestellt zum Thema PHP und da hatte sich jemand gemeldet, der hieß David Heinemeier-Hensen. Und den hat er dann irgendwann, weil die Kooperation mit dem so gut lief, haben die zusammen eine Software entwickelt, die eben das Projektmanagement neu gestalten sollte und der Rest ist eigentlich Geschichte. Das Projekt, was daraus entstanden ist, ist Basecamp und das Framework, was sie daraus extrahiert haben, ist Ruby on Rails. Interessant ist eben, wie sie das entwickelt haben. Es war so, dass David Heinemeier-Hensen damals noch in Kopenhagen wohnte, also eine Zeitdifferenz zu den USA von 7 Stunden in Kauf genommen werden musste. Dass David damals noch studierte und nur 10 Stunden die Woche zusagen konnte. Und dass sie ein kleines Team waren von nur 3 Leuten. Das Ganze eigenfinanziert aus dem Geld, was sie eben über die Designaufträge reinbekommen haben. Eigentlich so nebenbei entwickelt. Und das zeigt eigentlich sehr schön, was der Jason Fried auch auf der Keynote, auf der South by Southwest, ich glaube, es war dieses oder vorletztes Jahr erzählt hat, dass man Sachen auch schön nebenbei starten kann. Also selbst eine Sache, die man am Wochenende macht oder in der Woche nur 5 Stunden Zeit für hat. Selbst das, wenn ich das aufsummiere, kann etwas in Gang bringen, was vielleicht irgendwann groß wird. Und ein anderes Prinzip, was der Jason Fried auch in dieser Keynote erwähnt hat, ist das Failing in Obscurity. Also wenn man halt sowas macht und nicht erfolgreich ist, ist es nicht mal schlimm. Weil wenn ich das halt nicht gleich an die große Glocke hänge oder sowas, ich lerne ganz, ganz viel über so ein Projekt. Ich muss damit gar nicht öffentlich gehen, ich kann es vielleicht meinen Freunden zeigen oder sowas und lerne dabei ganz, ganz viel. Oder kann eben einfach mal verschiedene neue Ideen ausprobieren und so weiter. Finde ich ein ganz schönes Beispiel, wie sie an aufgrund oder trotz der vielen Einschränkungen da eben dann doch super erfolgreich waren. Basecamp ist sogenannte Freemium-Software, also alle Produkte von denen sind so gestaltet, dass es immer ein kleines Angebot gibt, was gratis ist und dann bezahlte Services, die dann je nach Preisstaffelung dann mehr oder weniger kosten. Und es ist auch ein schönes Beispiel, weil es vielen anderen Firmen im Web nicht gelingt, für ihre Dienste da irgendwie Geld zu nehmen. Da hat sich ja wieder ein bisschen das durchgesetzt, dass alles gratis sein muss und dann irgendwo werbefinanziert dann wieder zurückgeholt wird, das Geld. Aber die 37 Signals schaffen das tatsächlich, eben zu sagen, wir haben einen Dienst, der ist wertvoll, wir wollen dafür Geld haben, und die Leute bezahlen dafür und ich glaube, mittlerweile lohnt sich das für die richtig gut. Ich muss auch sagen, ein paar Sachen von den Dingen, die sie im Buch beschreiben, haben sich mittlerweile geändert. Das Buch ist mittlerweile 2 Jahre alt. Im Buch beschreiben sie zum Beispiel, dass sie kein Venture Capital aufnehmen würden. Mittlerweile haben sie ein bisschen Geld von dem Jeff Bezos von Amazon genommen. Wohl, weil sie den Kontakt zu ihm haben wollten. Also letztendlich die Verbindung und das Know-how, auf das sie zurückgreifen wollten und nicht das Geld. Eine andere Sache, was sie immer sehr stark betonen, ist, dass eben in kleinen Teams gearbeitet wird. Die waren damals, als sie das Buch geschrieben haben, glaube ich, zu 5 oder zu 6, oder sind es, glaube ich, 10 oder 11 Leute schon. Aber trotzdem wachsen sie langsamer, als sie eigentlich könnten. Sie könnten eigentlich aufgrund von dem Geld, was sie einnehmen, viel schneller wachsen. Gut, das dritte Prinzip ist das sogenannte Interface First. Also eben mit der Benutzerschnittstelle anfangen und nicht mit der Technik. Ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann, indem man erstmal mit der Infrastruktur anfängt. Machen viele Softwareentwickler leider und versuchen dann hinterher, indem man noch einen Designer beauftragt, das Ganze dann noch hübsch zu designen. Das kommt da viel zu spät. Noch schlimmer ist, dass wenn man mit dem Datenbankschema anfängt und das kommt von der ganz falschen Richtung eigentlich. Das ist also völlig technikzentriert und überhaupt gar nicht an den wirklichen Use-Case-Szenarien, das ist nicht nutzerzentriert, gar nichts. Und so sieht die Software dann meistens halt hinterher auch leider aus. Das ist sehr schade, wenn man dann wirklich große Chancen vergibt. Denn eigentlich ist die Benutzerschnittstelle ja das Produkt. Das ist ja das Einzige, womit der Benutzer hinterher interagiert. Die Software dahinter sollte man eigentlich vergessen können, solange sie keine Probleme macht, ist das unsichtbar. Und daher ist die User Experience eigentlich das, was zählt. Und die Usability, würde ich sagen, auch mittlerweile der stärkste Diskriminator, der im Moment schon und auch in den nächsten Jahren noch vermehrt entscheiden wird, ob Software erfolgreich ist oder nicht. Sieht man an ganz, ganz vielen Beispielen, dass die Produkte, die einfach sind, sich besser durchsetzen, schneller angenommen werden als Software, die komplex ist. Und indem ich mit dem User Interface anfange und das während der Entwicklung immer schon tweake und tune, habe ich eben die Möglichkeit, die Qualität des User Interfaces dramatisch zu verbessern. Also die Version, mit der ich dann hinterher an den Start gehe, mit der ich launche, ist dann eigentlich schon viel, viel besser als vergleichbare Produkte. Also meine Version 1 ist viel besser als die Version 2 der Konkurrenz. Und ein anderes wichtiges Kriterium, mit dem User Interface anzufangen, ist, dass die Entwicklung dahinter eigentlich immer noch ein sehr schweres Glied ist. Softwareentwicklung kann auch, wenn ich plötzlich Xfce Programming oder irgendwas einsetze und die Kostenkurve senke, ist immer noch relativ teuer. Wenn ich Code ändern muss, wenn ich die Abfolge von Benutzerdialogen ändern muss oder irgendwas falsch mache, das ist relativ teuer. Und es kostet mich halt weniger, wenn ich mit dem User-Interface anfange und die Fehler früher finde. Weswegen ich das Interface First auch gut finde als Prinzip, es erinnert mich an das Test-Driven Development aus Xfce Programming, wo wir mit dem Test anfangen, der dann erstmal fehlschlägt und der erst dann durchläuft, wenn wir das programmiert haben, was wir programmieren wollten. Und zwar aus 3 Gründen. Zum einen haben wir im TDD das Prinzip Programming by Intention. Das fängt also damit an, dass ich mit irgendeiner Anforderung, eine neue Anforderung an den Code stelle, die der Code noch nicht leistet und damit von dem komme, was nötig ist und nicht das, was vielleicht wünschenswert wäre. Also ich komme mit einem wirklichen Szenario an. Das zweite ist, dass ich das mache, um überhaupt Testbarkeit von Anfang an zu erreichen. Indem ich einen automatisierten Test schreibe für Code, den es noch gar nicht gibt, schaffe ich eben eine testbare Ebene, wo ich dann hinterher reingreifen kann und eben gucken kann, ob das funktioniert. Also vielleicht dann mit dem Ölpeilstab beim Auto. Wenn ich den nicht reindesigne, kann ich hinterher nicht messen, ob ich noch Öl im Motor habe oder nicht. Und also die Testbarkeit von Anfang an und gleichzeitig aber auch aus einer Verwendungsperspektive Design. Also wenn ich den Test schreibe, dann konzentriere ich mich darauf auf das Interface der Klasse und hier ist es das Gleiche. Ich konzentriere mich auf das Interface meiner Anwendung und das hat eben diese drei Vorteile und die sind aus meiner Sicht ziemlich wichtig. Gut, jetzt mal so ein bisschen reingezoomt. Das Lesk-Prinzip angewendet auf das gesamte Projekt. Der Jason Fried sagte oft, Masse oder je mehr Masse ein Objekt hat, desto mehr Energie brauche ich, um die Richtung dieses Objektes zu ändern. Und das gilt in der Physik genauso wie im Business. Je mehr ich da irgendwo habe, was irgendwo mitläuft, desto mehr Energie kostet mich das, eben das Projekt durchzuführen. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten, vor allem nicht im Web leisten, weil das Web das schnellste Medium überhaupt ist. Es gibt nichts, was sich so dramatisch schnell ändert wie das Web. Und da ist Agilität wirklich wichtig. Und alles, was schwerfällig ist, kostet einfach nur unnötig Zeit und Geld und Ressourcen. Also um jetzt nicht Leute als Ressourcen zu bezeichnen, aber eben halt alles, was da eben so dranhängt. Also zum Beispiel Verträge, die lange laufen, oder lange Planungshorizonte, wenn ich jetzt schon überlegen muss, was ich in ein oder zwei Jahren machen möchte oder erreicht haben muss oder sowas. Große Projektmannschaften, die größer sind als eigentlich wirklich notwendig. Eher wasserfallartige Prozesse, wo das so durchtröpfelt, anstatt dass ich Feedbackschleifen durchlaufe und relativ schnell Dinge lerne und zügig ändern kann. Technische Schulden auch, also immer dann, wenn ich eine Abkürzung mache und das hinterher mit Zinseszins zurückzahlen muss, weil ich da irgendwelche Kompromisse eingegangen bin, die einfach hinterher dann zu teuer werden, zu stark mich hindern, die Software zu ändern. Eigentlich, wenn ich ja das Software soft bleibt und meistens wird dann Software mit der Zeit immer härter und irgendwann zu Hardware, ich kann es gar nicht mehr ändern. Und aber auch, was so mit so einem Lead-Kose-Namen Peeping Creaturism genannt wird, also Feature Creep, weil man eben einfach alles reinstopft, was die Software aufnehmen kann. Und das passiert in Software leider, weil Software keine physikalischen Grenzen hat. So ein Laptop hat physikalische Grenzen und je mehr ich da reinbaue, DVD-Laufwerk und so, desto größer wird das ganze Gerät. Aber Software hat keine physikalischen Dimensionen, deswegen wird das so voll gestopft. Und das Gegenteil ist eben einfach, wenn ich leichtfüßig bleibe, also agilen Prozess einsetze, in kleinen Teams arbeite, die vielleicht auch verschiedene Talente mitbringen, also wo ich nicht Spezialtum habe, Designer und Support-Leute, wo halt jeder alle Aufgaben so ein bisschen übernehmen kann. Just-in-Time-Denken, wo man halt Probleme dann löst, wenn sie auftreten und nicht schon vorher in Spekulation verfällt. Vielleicht eine flache Kostenkurve durch Dinge wie Extreme Programming und Test-Driven Development, allgemein die Änderbarkeit der Software besser Garantie und Einfachheit als Ganzes Prinzip. Eine schöne Sache aus dem sogenannten Lean Manufacturing, das ist das Prinzip, wie Toyota in Japan Autos fertigt. Da gibt es sieben Arten der Verschwendung, nennen die das. Zum Beispiel Überproduktion, Inventar, extra Bearbeitungsschritte, Bewegung im Prozess, Fehleranfälligkeit oder Defekte, Wartezeiten und Transport. Versuchen die vermeiden durch ihre sogenannte Just-in-Time-Methode. Und daraus kann man relativ viel lernen, weil die haben uns mittlerweile links überholt, die deutschen Automobilbauer, in größten Teilen einfach abgehängt. Allein schon aufgrund, weil sie halt schon viel weiter denken mit ihren Hybridmotoren und so weiter. Aber von Toyota kann man eben relativ viel lernen. Zum Beispiel Überproduktion ist äquivalent dafür in der Softwarewelt, wären extra Features. Dinge, die erstmal nicht essentiell sind. Inventar. bei Toyota versuchen die halt Sachen immer nur erst zu ordern, wenn sie gerade benötigt werden. Die schaffen keine großen Lagervorräte, haben wir sowas. Und Inventar in der Softwarewelt werden Anforderungen, die schon spezifiziert sind, lange bevor sie implementiert werden müssen. Also jede Anforderung möchte ich eigentlich möglichst schnell in Produktion bringen. Je kürzer die Zeit ist, die Zykluszeit von einer neuen Anforderung zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze in Produktion live auf den Server stellen kann zur Benutzung, desto besser ist das eigentlich, desto weniger Zeit da vergeht, desto schneller lerne ich, was wirklich wichtig ist, wie gut das Ganze brauchbar ist. Ich habe keine sogenannte Software in Process, also all das, was eben schon spezifiziert ist, aber was doch kein Return on Investment bringt. Es hat relativ viele Vorteile. Bewegung, das Äquivalent dafür wäre Information finden. Wenn ich halt erstmal, bevor ich mit irgendwas Neuem anfange, erstmal zum Telefonhörer greifen muss, Leute abtelefonieren muss, rumlaufen muss, mir Informationen zusammensammeln, E-Mail schreiben und so weiter. Das Äquivalent zum Transport wäre immer dann, wenn ich Dinge erstmal abzeichnen muss, so Dokumente übergeben, abnicken lassen und so weiter. Das sind alles Sachen, die eben Masse sind und die ich halt eben eigentlich abwerfen möchte, um möglichst leicht zu bleiben. Gut, das A und O ist eigentlich relativ schnell in Produktion gehen zu können, weil ich dann eigentlich erst das wirklich wichtige Anwenderfeedback bekomme. Ich kann mir viele Probleme vorstellen, die auftreten können, oder ich denke, das läuft alles gut, aber die meisten Fehler findet man eigentlich erst dann, wenn die wirklichen Anwender loslegen und auf einmal Sachen finden, an die man nie gedacht hat, die vielleicht, man dachte, das ist doch selbsterklärend, aber die halt nicht intuitiv sind und so weiter. Und deswegen möchte ich eigentlich relativ schnell eben die Sachen live haben, um damit wirklich dann dieses wichtige Feedback zu bekommen. Eben den Lernkreislauf schließen, Fehler finden, aber es führt eben auch dazu, dass ich die Motivation steigere. Motivation ist ein wichtiger Faktor, ist eigentlich ein Boost-Faktor. Wenn ich 8 Stunden am Schreibtisch sitze, weil ich motiviert bin, dann sind das 8 Stunden, das ist so Körperzeit, aber keine produktive Zeit fürs Projekt. Es ist viel besser, wenn ich 8 Stunden lang motiviert bin, das kann ein ordentlicher Multiplikator sein. Und eben Dinge, die ich am Vormittag gebaut habe, am Nachmittag schon live auf dem Server zu sehen, ist eine Motivation für mich. Viel besser, als wenn wir heute erst Sachen in Produktion geben, die wir vor ein paar Wochen entwickelt haben und wir schon lange wieder vergessen haben, was wir da eigentlich genau gemacht haben. Gar nicht genau wissen, wo vielleicht die Haken und Ösen sind und so weiter. Deswegen, was da eigentlich wichtig ist, ist ein großes Projekt in kleine Scheiben zu zerschneiden, also aus einem 10-wöchigen Projekt 10 einwöchige Projekte zu machen. Und das ganze Projekt in kurzen, kleinen Iterationen anzugehen. So eine Wocheniteration zum Beispiel. Und dann eben nach dem Release, Early Release, Offen Prinzip möglichst häufig das Ganze in Produktion zu übergeben. Ein gutes Ritual ist auch mindestens einmal täglich dann wirklich Dinge zu deployen, also wirklich auf den Live-Server zu stellen und nicht lange rumliegen zu lassen, weil es eben dazu führt, dass ich eben Inventar aufhäufe. Gut, eins der Mantras von dem Jason Fried ist dann auch lieber ein halbes Projekt zu bauen als ein halbherziges. Also sich erstmal nur am Anfang auf die Essentials zu konzentrieren, nur die Basics, aber die dafür dann wunderschön zu machen. Und was er da sagt, ist, nimm einfach deine Produktidee und teile die zunächst am Anfang erstmal durch 2. Am besten das gleiche dann nochmal. Also nur ein Viertel zu bauen. Weil es viel besser ist, wenn man was Kleines Rundes hat, als irgendwas Großes, was lauter Ecken hat und wo das hier und da nicht klappt. Vor 2 Jahren hat man das relativ schnell oder gut gesehen, wie alle Leute so ihre Beta-Produkte gelauncht haben. Und möglichst schnell eben, aber das Ganze immer so dirty, quick and dirty gehackt haben. Und das ist eigentlich schade, wenn man da den ersten Eindruck vergibt. Die Benutzer, die sich das angucken, die dann irgendwie von TechCrunch oder sowas dahin geschickt werden, die kommen nie wieder, weil die Anwendung nicht gut ist. Und das ist eben schade. Und dann lieber die Sachen irgendwann nachschieben, weil dafür ist immer Zeit. Lieber die Dinge dann hinterher machen und lieber, ja, ein guter Appell da ist auch, bei jedem Problem erstmal nachzudenken, was wäre eine 50%-Lösung davon? Wie viel könnten wir erstmal weglassen? Nach diesem Pareto-Prinzip, nach der 20-80-Regel erstmal zu gucken, was sind wirklich die wirklich wichtigen Dinge hier jetzt bei uns gerade. Und das Geheimnis, um eben die Hälfte zu bauen, ist häufiger Nein zu sagen als Ja. Das ist auch eine Geschichte, die vor allem Steve Jobs relativ häufig kommt, wird auch in dem Buch häufiger zitiert, dass die meiste Innovation davon kommt, Nein zu sagen. Manchmal muss man eben auch gegen den Kundenwillen mal Nein sagen. So, innovating on behalf of your customer, zum Beispiel am Prinzip von dem MacBook Air, da haben alle Leute rumgemeckert, das Ding hätte ja nicht genug Ports und kein DVD-Laufwerk und. Wenn man halt immer das macht, was die Kunden wollen, dann werden die Kunden halt nie aus ihrem Horizont rausgeführt. Es gibt sogar ein gutes Buch von Clayton Christensen, heißt The Innovator's Dilemma, das ganz gut beschreibt, dass Firmen, die immer genau das machen, was die Kunden wollen, irgendwann von einem anderen überholt werden, der links an denen vorbeizieht oder eben einen Paradigmensprung macht. Irgendwas, womit der andere eben nicht gerechnet hat. Und wenn der Kunde halt immer nur eben das bekommt, was er will, irgendwann sieht man halt gut am Microsoft-Prinzip zum Beispiel. Die sind eigentlich mit ihrem Prinzip, wir verkaufen Software, kommen die langsam an ihre eigenen Grenzen. Jo, also jede neue Idee, erstmal ein Nein zu bekommen und trotzdem gut zuhören, wenn Leute das immer wieder sagen, Strichliste machen oder irgendwas, ist auch nicht nötig, weil die wichtigen Sachen poppen sowieso automatisch immer wieder auf. Genau, und auch die Nutzer daran erinnern, warum sie die Anwendung eigentlich überhaupt mögen. Oft ist das so, dass man die Dinge mag für die Dinge, die es eben nicht ist. Dass man eben einfach sagt, es ist nicht nur ein additiver Prozess, es ist auch ein subtrahiver Prozess. Ich kann eben auch mal einfach Sachen rausstreichen. Jo. Ja, jeder, der schon mal irgendwas live im Web gestellt hat, kennt das, dass es ganz, ganz viele Feature-Requests dann regnet. Und das ist eigentlich auch das beste Feedback, was man bekommen kann. Das ist absolut wertvoll. Ohne das, wenn man halt nur Trockendock entwickelt und dann glaubt, dass man alle Wünsche getroffen hat, glaubt, das geht heutzutage nicht mehr. Und die Signals sagen das, und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, die besten Ideen kommen wirklich von den Anwendern. Also irgendwann ist es wirklich so, dass man nur noch die Dinge abarbeitet, die irgendwann mal so als Request kommen. Aber trotzdem, wie gesagt, sollte man die nicht jetzt irgendwie in irgendeiner Software im Track oder Bugzilla oder sowas verwalten, weil die meisten Sachen davon, wie gesagt, tauchen sowieso immer wieder auf, weil ich da jeden Tag dran erinnert werde, wenn irgendein Feature-Request kommt oder irgendein Bug gemeldet wird, irgendwas, was nicht wünschenswert ist. Ich bekomme diese Erinnerung sowieso immer wieder. Ich erinnere mich daran, dass wir bei Twipe hatten wir da so ein Planning Board und eine Pinwand und die ganzen Karteikarten dran hatten mit unseren User Stories. Und irgendwann haben wir einfach den ganzen Rotz runtergenommen und weggeworfen. Weil einfach irgendwann, oft ist das wirklich so, dass man am Anfang des Projektes irgendwas plant, dass man denkt, ja, wir brauchen Widgets, wir brauchen das API in Woche 36 und so weiter. Man legt dann diese Route raus, diese Roadmap, und irgendwann wird man von der Realität eingeholt und merkt, ja, es ist wichtig, aber im Moment ist das andere viel wichtiger. Oder irgendeine neue Technologie kommt auf den Horizont oder irgendwie sowas. Also dieses schnelle Reagieren ist viel, viel wichtiger. Und dann eben da diese alte Roadmap an der Wand zu haben, das ist ernüchternd. Macht keinen Spaß und ist eben halt, wie gesagt, eben auch Inventar und hält nur auf. Es macht den ganzen Prozess zu schwerfällig. Wenn man jeden Tag immer wieder daran erinnert wird, was wir auch noch machen wollten, das killt Motivation. Jo, wenn man sich dann entscheidet, dass man ja ein Feature umsetzen möchte, dann sollte man so ein bisschen darauf gucken, was sind die versteckten Kosten dabei. Und das Wichtige dabei sind sogenannte Feature Loops. Also Features, die wiederum andere Features benötigen. Das ist tatsächlich nicht nur daran, dass ich dann vielleicht das Marketingmaterial aktualisieren muss oder vielleicht sogar die allgemeinen Geschäftsbedingungen, ich muss das ganze Preismodell überdenken oder sowas, sondern vor allen Dingen Dinge, die sich durchziehen. Und das sind dann so Dinge wie Einstellungsmöglichkeiten. So nach dem Motto, wir brauchen hier nur eine Checkbox. Diese Checkbox hat aber Auswirkungen auf viele andere Teile in der Software und muss dann wieder getestet werden und so weiter. Also einfach auf solche Dinge zu achten, weil das manchmal ganz, ganz schnell sich aufsummieren kann. Weil klar, hier diese eine Checkbox ist in Ordnung, aber die vielen anderen extra Sachen, die halt auch noch hinzukommen, vielleicht noch die andere Idee und noch eine andere. Jeder im Projekt hat irgendwelche Ideen, aber eben häufiger mal Nein zu sagen und die wirklichen versteckten Kosten aufzudecken, kann eine ganze Menge Zeit und Geld sparen. Ja, und warum macht man das? Weil Software eigentlich nicht linear in der Komplexität ist, sondern exponentiell. Also zweimal so viel Code ist nicht zweimal so komplex, sondern viermal so komplex. Und deswegen auch viermal so komplex zu testen und versucht viele Auswirkungen, wenn ich neue Features entwickle, dass ich eben gucken muss, welche alten Features vielleicht wieder kaputt gebrochen sind, nur weil ich jetzt was Neues eingebaut habe und so weiter. Und der Schlüssel ist da eigentlich zu gucken, kann ich eine Sache vielleicht viel, viel einfacher machen? Kann ich dann eben, wie gesagt, irgendwas wegstreichen oder irgendwo einen kleinen Kompromiss machen, irgendwas dem Benutzer überlassen, anstatt dass das die Software selbst macht. Beispiel, dass ein Bild nur eine bestimmte Größe haben darf und dann eben nicht auf dem Server skaliert wird, sondern eben einfach, dass dem Benutzer überlastet wird oder solche Dinge halt. Zumindest in der ersten Version, das kann ich später, kann ich das immer noch machen, aber eben sich erstmal auf die Essential zu konzentrieren, kann eine Menge Zeit sparen. Eine Menge Zeit sparen kann auch den Dialog zu führen zwischen der Kunden-Anwender-Sicht, vielleicht auch interner Kunde, also derjenige, der da die Spezifikation oder irgendwas mit übernimmt, das Produkt. Management oder wie man das heutzutage bezeichnet, und der Entwicklung. Einfach eben den Dialog zu führen, zu gucken, wie teuer sind Features eigentlich. Oft ist das so, dass sich der Kunde irgendetwas wünscht und wird das als Entwickler dann einfach so hinnehmen und sagen, okay, ja, sind 3 Wochen oder sowas. Wenn ich aber den Dialog öffne und dann vielleicht Nachfrage, warum brauchst du das? Oder was genau, welches Problem möchtest du damit lösen? Kommt man vielleicht manchmal auf eine Idee, die das 3-Wochen-Problem zu einem einwöchigen Problem oder zu einem 3-Tages-Problem, vielleicht nur einen Tag. Also eben einfach eben das, was wir im XP das Planungsspiel nennen, zu eröffnen und eben zu gucken, okay, was kostet mich dieses Feature und kann ich da vielleicht einen kleinen Zacken rausbrechen und den erstmal implementieren und den Rest dann uns erstmal aufschieben für Woche irgendwann, vielleicht auch gar nicht. Wie wär's mit gar nicht? Also eben zu gucken, wo kann ich Sachen sparen, weil nichts ist flexibler, als gar keinen Code zu haben. Ich muss das nicht testen, ich muss das nicht ausliefern, nicht managen, nicht supporten, hat keine Bugs und so weiter. Kostet weniger Pflegeaufwand, keine Änderungsaufwände und so weiter. Gut, was macht die Zeit? Jo, dann das alte Problem von Softwareprojekten, dass sie immer zu spät sind und zu viel Geld kosten. Dabei gibt es ein ganz einfaches Rezept, da diesem Teufelskreislauf zu entkommen, nämlich einfach dann auszuliefern, wenn die Zeit um ist oder das Geld alle ist. Ganz einfach. Also nicht das Problem mit weiteren Leuten zu beschmeißen, ist sowieso keine gute Idee. Projekte, die sowieso schon spät sind, dann noch mit weiteren Leuten zu bewerfen, das hat schon Jeff Brooks, Brad Brooks, vor, ich glaube, 40 Jahren aufgeschrieben, adding people to that project makes the project later. Also einfach, weil der Kommunikationsaufwand dann auch steigt. Ich muss die neuen Leute briefen, die müssen auf Fahrt gebracht werden und das macht das Projekt langsamer und nicht schneller. Aber es ist ein alter Reflex, gerade bei Projektmanagern, jung wie alt, ist eigentlich egal. Die meisten Leute machen den Fehler, eben dann das Projekt noch aufzustocken. Und das sollte man nicht tun. Eigentlich hat ein Projekt 4 Variablen. Das eine ist die Zeitachse, das andere ist der Umfang, was genau will ich eigentlich umsetzen. Die Qualität haben die meisten leider nicht auf dem Radar. Das ist so, das sehe ich gleich. Und was hatte ich jetzt? Zeit, Geld, Leute und Zeit, Geld, das Leute, Umfang und Qualität. So, und Qualität haben die meisten Leute leider nicht auf dem Radar. Und deswegen ist das eigentlich das Ablassventil. Wenn es eng auf eng kommt, dann wird bei der Qualität abgelassen. Und das führt dann eben dazu, dass die Software dann am Ende nachher vielleicht unbrauchbar oder buggy oder irgendwas ist. Und deswegen, wenn ich eben einfach dann launche, wenn es die Zeit da ist, vielleicht ist das für einen Termin oder sowas, muss ich halt diesen Kompromiss nicht eingehen. Ich habe nicht das Problem, dass ich dann halt die Qualität in der Qualität nachlasse und habe die Möglichkeit, das immer hinterher noch nachzuliefern. Besser dann großartige Software zu launchen, die ein bisschen weniger macht, als eigentlich ursprünglich geplant, als irgendwas Mediokres, womit man dann sowieso durchfällt, nur weil die Deadline da Vorrang hatte. Ganz schön, was man machen kann, ist, nennt sich eben Extreme Programming Releaseplan, dass man sich eben genau überlegt, entweder gibt es irgendein Datum, wo ich ausliefern muss, weil es da irgendwie, keine Ahnung, Startup-Camp gibt oder irgendwie sowas. Kann also dann eben gucken, okay, wir wollen am 1.9. fertig sein, dann eben zu gucken, okay, was kann ich wirklich realistisch schaffen bis zum 1.9. Eben eine Aufwandschätzung machen und so, oder andersrum eben zu gucken, okay, die einzelnen Anforderungen auszulegen und zu sagen, okay, das brauchen wir auf jeden Fall als minimales Set. Dann eben zu gucken, okay, schaffe aber erst zum 1.10. oder sowas mit dem Feature-Set. Und dann vielleicht nochmal zu gucken, okay, welche anderen Sachen können wir jetzt noch raus? Lassen wir vielleicht doch ein bisschen früher launchen möchten. Das ist eine ganz gute Technik dabei. Also eben zu priorisieren, was wirklich wichtig ist, die Erwartungen abzustecken, gerade die Qualitätsmesswerte festzulegen, weil gerade diese ganzen Fehlerfälle, das sind Sachen, die rutschen schnell unter, die unter den Teppich. Also die ganzen Bad Day-Szenarien komme ich noch drauf zurück gleich mit zu berücksichtigen und zu Exceptions und Ausnahmefällen und so zu berücksichtigen, kostet viel Geld. Und gleichzeitig will man sich aber eigentlich auch die Flexibilität aufrechterhalten, dass man seine Meinung ändern kann. Also wenn ich dann während des Projektes merke, dass irgendwas anderes viel, viel wichtiger geworden ist, dann möchte ich mich umentscheiden können. Und deswegen also den Umfang hier flexibel zu halten, kann man relativ gut, wenn man einen Vertrag mit seinem Kunden eingeht, mit dem Festpreisprojekt, da kann man mal googeln nach Variable Scope Contracts, das hat der Ken Beck mal aufgeschrieben vor 8-9 Jahren, das ist der Vertragsform, wo man eigentlich mehr so ein Abo-Modell eingeht mit dem Kunden, wo der Kunde die Entwicklung eigentlich immer nur für einen Monat oder sowas in Auftrag gibt und sich dann am Anfang des Monats überlegt, was er am Ende des Monats haben möchte. Und man dann am Ende des Monats guckt, okay, wie weit wir erstmal gekommen, und dann die Planung für den nächsten Monat übernimmt und eben so in kleinen Schritten entwickelt, anstatt eben zu weit zu gucken. Weil viele Projekte halt immer noch so sich irgendwie heute überlegen, wir wollen nächstes Jahr da sein und auf dem Weg dorthin dann irgendwann merken, nee, eigentlich wollten wir dahin kommen und dann eben den Kurs ändern muss. Und das ist viel, viel wichtiger, als da die ursprüngliche Planung aufrechtzuerhalten. Deswegen sagt der Jason Fried und er motzt da relativ stark gegen Anforderungsdokumente, Pflichtenhefte und so weiter. Das sind eigentlich politische Dokumente, sagt er. Die sind nur dafür da, dass man einen möglichen Rechtsstreit da ausfechten kann. Die schaffen eine Illusion des gemeinsamen Verständnisses. Man denkt dann, okay, wir meinen das Gleiche, beide Parteien, aber eigentlich ist das oft nicht der Fall. Und das Wichtigste, also im Dokument ist oft die Telefonnummer, die vorne draufsteht, weil ich jemanden anrufen kann, um Fragen zu klären. Es zwingt aber leider auch, dass man die wirklich wichtigen Entscheidungen zu dem Zeitpunkt treffen muss, wenn ich doch gar nicht genug Informationen habe, nämlich ganz am Anfang, weil ich noch gar nicht angefangen bin. Die meisten Sachen lerne ich ja erst auf dem Weg. Führt dazu, dass man diese Dokumente vollstopft mit Wünschen. Das sind also Ja-Dokumente, keine Nein-Dokumente. Also führt leicht dazu, dass man noch einen Bullet Point hinzufügt und noch ein und dann 1.2 und 1.2.1, 1.2.2 und so weiter. Also eben Feature Creep, anstatt Nein zu sagen. Und gleichzeitig aber eben auch relativ wenig darauf eingehen kann, was sich so ändert, was sich an meinem Verständnis ändert, was die Software leisten soll, was der Markt bedarf und so weiter. Deswegen, wie gesagt, wer sich dafür interessiert, kann sich mal diese Optional Scope Contracts angucken. Ein Prinzip, was Rails populär gemacht hat, ist das Convergence over Configuration. Also, dass Software mit einer gewissen Richtung kommt, mit einer Philosophie, weil viele Nutzer heutzutage gar nicht mehr so unbedingt auf das Feature-Set gucken, sondern eigentlich mehr nach einer Herangehensweise oder nach einer ganzen Geschäftsphilosophie. Sieht man bei all den Apple-Jüngern, die Apple kaufen, weil es ein Apple ist, wieder eine Lifestyle-Firma und keine Computer-Firma. Viele denken immer noch, dass Software so flexibel sein muss, wie nur irgendwie möglich. Klar, Software kann natürlich, weil es Soft ist, leicht geändert werden. Aber diese Flexibilität, die Software da mitbringt, kostet eben auch viel. Kostet eben viel Entwicklungszeit und Testaufwand und so weiter. Und ich kann, wenn ich Software mit einer gewissen Meinung bringe, wenn Software eben Entscheidungen trifft, die der Anwender nicht mehr selbst treffen muss, kann die Software eben dramatisch vereinfacht werden. Das sieht man bei vielen, oder eigentlich bei allen Produkten von den 37 Signals. Das sieht man bei Ruby on Rails und bei vielen Nachahmern eben mittlerweile. Eine gute Möglichkeit, um das zu erreichen, sind Einstellungsmöglichkeiten zu minimieren. Also nicht die ewig langen Einstellungsformulare da zu haben, sondern eben bestimmte Defaults zu treffen, die so Sinn machen. Nicht, dass ich jede Möglichkeit habe, da alles einzustellen. Ich meine, viele Leute kennen das, wer sich irgendwie neue Software installiert auf dem Rechner. Ich gucke erstmal als erstes irgendwie in den Einstellungsmöglichkeiten, was ist da jetzt voreingestellt, was muss ich irgendwie ändern oder irgendwie so. Und stattdessen eben wirklich mit der eigenen Erfahrung, die man als Entwickler ja schon gesammelt hat bei der Entwicklung der Software, eben einfach schlüssige Defaults zu treffen, die einfach Sinn machen. Und das nicht dem Kunden, dem Anwender zuschieben, der damit eigentlich erstmal überfordert ist, weil der keine Erfahrung hat mit der Anwendung. Wo soll der wissen, ob er den Dialog auf eine Länge von 25, 50 oder 100 Einträge einstellen soll oder ob sein Blog-Eintrag andere Ping-Server anpingen soll oder nicht oder welche Ping-Server, kennt er alles überhaupt gar nicht. Deswegen lieber eine Entscheidung treffen, auch wenn die mal falsch steht, das macht er nicht, weil die kann ich hier korrigieren. Und aufgrund von so einfachen Prinzipien sind die Signals mittlerweile wirklich zu Weltmeistern geworden von Software, die viele einfache Probleme auf eine sehr schöne, generelle Art und Weise lösen. Also Software, die keine Speziallösung anbieten, sondern so die allgemeinen Sachen. Der Jason Fried sagt ja immer wieder, ich glaube, damit zitiert er David Heinemeier Hansen, dass es noch ganz, ganz viele Probleme gibt, ganz viele einfache Probleme, die sind immer noch ungelöst. Und sich dann lieber auf diese einfachen Sachen zu stürzen und die komplizierten Sachen anderen zu überlassen. Weil so viele einfache Sachen eben einfach noch gar nicht gelöst sind. Und damit eigentlich eben eine Software zu schaffen, die das den Nutzern erlaubt, ihr Problem auf die eigene Art und Weise zu lösen. Also ihren eigenen Weg zu finden, ihr Problem auf die eigene Art und Weise zu lösen und aus dem Weg zu gehen. Das sieht man ganz stark bei der Tadalist, das ist diese To-Do-Anwendung, von denen kann man überhaupt nichts eintragen kann, außer einer ganz normalen To-Do-Item kann ich eintragen, bis wann das Ganze erledigt werden muss, wer das macht und so weiter. Aber die Leute erfinden ihre eigenen Muster, wie sie das machen können. Und darauf sollte man achten, wenn Leute Gebrauchsmuster einführen, wie sie durchsetzen, auch in der Community. Sehr schön gesehen, zum Beispiel bei Twitter, wo Leute mit dem Ad-Symbol sagen, auf welchen Tweet sie dort antworten. Und das hat dann irgendwann, haben das die Obvious-Leute, die Twitter bauen, aufgenommen und das als neues Feature integriert in die Anwendung. Das sieht man auch sehr schön bei Flickr, ist eigentlich ein verbrauchtes Beispiel schon. Flickr war ursprünglich ja ein Multiplayer-Game Neverending, das heißt heutzutage immer noch in der URL-Struktur, steht immer noch NDE hinten drin. Die haben irgendwann gemerkt, die Leute benutzen es eigentlich hauptsächlich zum Fotosharing und haben dann irgendwann einfach Flickr als Fotosharing-Dienst komplett neu gelauncht. Ja, Probleme erst dann lösen, wenn sie wirklich auftreten, nicht zu früh, weil wenn ich mich schon jetzt um Dinge kümmere, die ich vielleicht brauche, dann kümmere ich mich offensichtlich nicht um die Dinge, die jetzt gerade nötig sind. Und Viele Leute machen den Fehler und gucken halt zu weit. Und dadurch treten Opportunitätskosten auf, weil ich dann mich nicht um die Dinge kümmern kann, die jetzt gerade wichtig sind. Ein paar schöne Beispiele. Als sie Basecoin gelauncht haben, da konnten sie noch keine Rechnungen stellen. Und sie wussten aber, dass sie noch 4 Wochen Zeit haben, bis zu dem Zeitpunkt, wann sie die erste Rechnung stellen müssen, und haben dann diese 4 Wochen genommen, um das Feature zu bauen und Rechnung zu stellen. Ein anderes häufiges Beispiel ist auch, dass man von vornherein skalieren können muss, also hohe Benutzerzahlen abpuffern können. Und auch das ist eigentlich ein Problem, das kann ich erstmal so ein bisschen ruhen lassen, weil das Problem ist nicht, skalieren zu können, das Problem ist überhaupt da erstmal hinzukommen, dass ich skalieren muss. Also erstmal genug Leute für die Anwendung zu überzeugen, dass ich diese Probleme habe. Deswegen, ich meine, sieht man jetzt relativ schön an Twitter, die haben das gut gemacht, kommen aber nicht hinterher und müssen jetzt umbauen. Aber das ist trotzdem Respekt, die haben es halt eben so weit gebracht. Viele Anwendungen schaffen das gar nicht so weit. Die haben dann halt eine große Server-Cluster-Farm, aber kein Mensch benutzt das. Jo, anderes wichtiges Prinzip, die Barriere zwischen dem Support und der Entwicklung aufzubrechen und die Designer, Entwickler am Kundensupport mit teilhaben zu lassen. Weil nur so sieht man, wo die Anwender wirklich Schwierigkeiten haben. Man hat nicht dieses stille Postproblem, wenn man die Supportabteilung ausgesourced hat, bekommt man immer nur so einen Report, welche Sachen gemeldet wurden. Das ist aber so ein eben stilles Postprinzip, das eine. Das andere ist, ich bin selbst frustriert, wenn ich immer wieder die gleichen Sachen in die Ohren gehauen bekomme. Und dann mache ich halt auch was dagegen. Anstatt wenn ich das halt als Dokument auf den Tisch bekomme, dann ist halt eben einfach eher, dass da neue Features den Vorrang bekommen gegenüber Dingen, die jetzt wirklich geändert werden müssen, weil es einfach zu oft gemeldet wurde. Ja, diese Folie ist nochmal die Erinnerung daran, wie das Ganze ablaufen soll. Es ist ein iterativer Prozess, also mit Ideen zu kommen, Brainstorming, UI-Sketches zu machen, die relativ schnell in HTML zu überführen, um damit dann eben einen durchklickbaren Dummy zu haben. Relativ gut, muss ich sagen, lässt sich das mit Rails implementieren, weil ich relativ zügig dann Dinge, die fest codiert sind im HTML-Source-Code, durch dynamische Inhalte erzeugen kann. So im XP nennen wir das Fake it till you make it. Und wir haben halt erstmal schon eine Sache, die läuft, und nach ersetzen wir die Dinge, die dynamisch sein müssen, durch die wirklichen Inhalte, die aus der Datenbank kommen und so weiter. Unsere eigene Erfahrung ist da, dass ein Designer im Team eigentlich zu wenig ist. Das führt relativ schnell dazu, dass der zum Flaschenhals wird, weil er zum einen mit dem Design voranlaufen muss. Man muss also das Design in Absprache mit anderen Leuten überhaupt erstmal entwerfen. Dann wird das Ganze irgendwann an die Entwicklung übergeben und relativ zügig dann eben umgesetzt mit dynamischen Inhalten. Und nach 1 oder 2 Tagen, vielleicht auch schneller, kommt das Ganze wieder zurück und muss vielleicht nochmal nachgebessert werden. CSS, Klassen, die fehlen, solche Dinge halt. Und es führt relativ schnell aus unserer Erfahrung dazu, dass die Designer überfordert sind und hinterherlaufen und dann eben mit dem Design nicht mehr vorauslaufen können, weil sie eben Dinge nacharbeiten müssen. Deswegen, was ganz gut ist, ist jemand, der so eine Springerrolle hat, der auch so ein bisschen als Mediator zwischen eben Design und Entwicklung springen kann und auch mal Sachen übernehmen kann, die eben auch gemacht werden müssen. Ein schönes Zitat aus dem Buch, fand ich super, von Derek Sivers von CD Baby. Er sagt, gestern viele Leute sind ja so geheimtuerisch, was so ihre Geschäftsideen angeht und so weiter. Das ist totaler Bullshit. Weil er sagt, das Wichtige ist eigentlich die Exekution, die Durchführung von meiner Idee. Eine Idee selbst ist eigentlich erstmal überhaupt nichts wert. Okay, eine brillante Idee ist, bekommt hier irgendwie einen Faktor von 20 oder sowas. Aber nur eine brillante Idee, auch brillant ausgeführt, ist viel Geld wert. Sieht man immer wieder. Und deswegen dieses geheimtuerische, nein, ich erzähle dir nicht, was ich gerade baue, das ist halt irreführend. Vor allen Dingen, eigentlich beraubt man sich dann des wirklich wichtigen Feedbacks von Kollegen und so weiter. Ja, auch in dieser Richtung, um Zeit zu sparen, geht der Vorschlag, am Anfang erstmal Details zu vermeiden, sich erstmal auf die groben Pinselstriche zu konzentrieren, nicht zu früh anzufangen mit den Details. Zwar liegt der Erfolg und auch der Spaß und die Genugtuung da irgendwo in den Details, aber jeder kennt das, wer sich da irgendwo zu früh in die Details verliebt hat, der am Ende des Tages irgendwie den ganzen Tag lang nur an einer einzigen Geschichte gearbeitet hat und trotzdem damit nicht zufrieden ist, der merkt dann, dass er sich zu früh darum gekümmert hat, dass irgendwelche Sachen dann schon richtig sind. Also den richtigen Farbton zu treffen oder den Button an der richtigen Stelle oder ob das jetzt links oder rechts steht, das ist erstmal nicht wichtig an der Stelle. Erstmal überhaupt die Sachen rauszubekommen, weil da hängt so viel dran. Weil wenn ich das zu früh mache, das führt dazu, dass ich, das führt zu Stagnation, es führt zu vielleicht Meinungsverschiedenheiten im Team, dann schon, das dann zu Meetings führt und so weiter. Das hängt einfach zu viel dran. Und deswegen erstmal einen ersten Guess machen, sagen, okay, wir machen das so und dann weiterziehen. Das Weiterziehen ist das Wichtige. Ich kann immer noch wieder auf Dinge zurückkommen, wenn das nicht klappt. Schönes Beispiel, ist auch schon ein bisschen verbrauchtes Beispiel, ist die Geschichte von Christopher Alexander und dessen Oregon-Experiment. Die haben einen Campus gebaut und vor dem Winter die Wege nicht mehr angelegt. Und was sie dann gesehen haben, ist, dass die Studenten im Winter einfach die ganz natürlichen Wege gegangen sind von Vorlesung zu Vorlesung. Und haben dann im Frühling die Wege so angelegt, dass die Leute ganz organisch gelaufen sind. Jeder kennt diese Wege in den Park, diese Wunschpfade, wo jemand Abkürzungen gemacht hat. Da hat irgendein Architekt hat sich die tollen Wege überlegt, aber die benutzt keiner, weil die unpraktisch sind. Ja? Und eben darauf zu horchen, was machen die Leute eigentlich wirklich? Und das dann halt eben auch wieder in die Software zurückzuführen. Okay, noch ein paar weitere Designprinzipien. Dass viele Kleinigkeiten nicht so wirklich eine große Rolle spielen. Also oft bekommt man dann halt Feedback, warum macht ihr das nicht oder könnt ihr nicht das noch machen, das ist doch bestimmt ganz, ganz einfach, solche Sachen erstmal wegzulassen. Da in der Chat-Software Campfire von dieser Seite haben wohl dann viele Anfragen bekommen, deswegen, weil da Zeitstempel nur alle 5 Minuten angezeigt werden und nicht für jede Minute, weil es keine Rolle spielt. Die haben keine HTML-Formatierung zugelassen, weil auch da so viel hinten dran hängt, also Feature-Loops, weil ich muss dann gucken, ob HTML-Tags wieder richtig geschlossen werden, semantisch und so weiter. Das kann das Software relativ schnell dann kaputt machen. Und eine Sache, die ich selbst ganz spannend fand, ich habe bei meinem Meme-Tracker River letztes Jahr Features einfach wieder radikal rausgestrichen, weil ich das nicht managen konnte. Ich habe mir da zu viel aufgebürdet, es hat zu viel Zeit gekostet, das Ganze gut zu machen, zu verbessern und so weiter. Es haben nicht so viele Leute benutzt und ich habe einfach rausgestrichen. Und die erste Reaktion war erstmal so, und so weiter. Aber eben einfach dieses Prinzip, einfach mal Sachen wieder abzuwerfen, Ballast abzuwerfen. Das kann eben auch ganz gut tun, weil Code wird zu selten gelöscht. Jo, langsam zum Ende kommen. Aufhören ist ein ganz wichtiger Schritt. Aufhören können zum richtigen Zeitpunkt, also sich nicht eben in den Details zu verhaken, sich da bewusst zu machen, dass man alle Entscheidungen auch wieder umkehren kann. Alle Entscheidungen sind temporär. Es gibt ganz, ganz wenige Dinge, die wirklich so einen Point of No Return haben. Also selbst sowas wie, ich setze auf irgendein Framework, Rails zum Beispiel, kann ich relativ schnell ändern. Ich kann relativ zügig auch zu einer anderen Technologie umschwenken. Nicht, wenn ich schon ganz, ganz viel habe. Klar, wenn Qualt sich heute entscheidet, das mit PHP zu machen oder sowas, dann haben sie halt einen Aufwand. Aber in der Regel kann man alle Entscheidungen noch wieder umtreffen. Und deswegen ist es eigentlich besser, eben Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Klar, gibt ein ganz schönes Prinzip im Lean Manufacturing, da haben sie das Prinzip der Last Responsible Moment, nennen sie das. Das ist also der Moment bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir die Option noch offen halte und dann irgendwann schließe ich diese Tür und dann sage ich, okay, wir gehen diesen Weg weiter. Also letztendlich ist es besser, viele kleine Entscheidungen zu treffen als eine große. Und damit dann eben die Möglichkeit offen zu halten, dass ich mich noch umentscheide. Wenn ich das nicht tue, dann kommt eigentlich kein Flow auf, weil ich dann immer so dieses Fear, Uncertainty und Doubt im Hintergrund habe und das blockiert. Ja, fordert natürlich Mut, aber führt auch dazu, dass ich so einen bestimmten Heartbeat bekomme, also wo das Projekt so einen Rhythmus bekommt, wo ich eben Dinge, wo ich sage, okay, fertig, weiter, nächstes. Ja, womit die Signals auch sehr erfolgreich ist, dass sie, wenn irgendwas schief läuft, das trotzdem öffentlich machen. Also selbst wenn nachts die Server ausfallen, schreiben sie ein Blogposting und sagen, tut mir leid, Nacht waren die Server down. Und das machen wir deswegen, weil Transparenz führt zu Vertrauen und irgendwo auch zu Mitgefühl. Das ist eigentlich ganz komisch, weil in dem Moment, wo ich den Kunden sage, hey, wir haben Scheiße gebaut, merken die, dass man sich darum kümmert. Wenn ich das aber unter den Teppich kehre, dann weiß man, dass ich mir auch am Wochenende den Arsch aufgerissen habe oder sowas. In dem Moment, wo ich sage, okay, wir hatten hier Probleme, passiert jedem, wir haben sie gelöst, habe ich eigentlich ein viel bessere Verbindung zu den Kunden. Schönes Beispiel da, bei Quibe, da haben sie letztes Jahr irgendwann die Bilder gelöscht, durch den Datenbank bergab alle Bilder gelöscht. Und das Feedback aus der Community war atemberaubend. Haben alle Leute gesagt, ey, passiert schon mal, guckt, dass ihr da möglichst viele wieder herbekommt und so weiter. Es ist halt kein großer Schaden gewesen, aber war wirklich toll, dass da halt niemand rumgemotzt hat. Das hilft natürlich auch, wenn man dann auf der anderen Seite ist und eben die Bilder wiederfinden muss. So, vorletzte Folie, glaube ich. Die gute Möglichkeit, mit dem Interface anzufangen, ist, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich im Mittelpunkt steht. Das nennen die das Epicenter-Design. Also wenn ich einen Blog entwickle, nicht mit der Sidebar anfangen, mit der Navigationsleiste und mit dem tollen Footer-Design, sondern eben zu gucken, was ist die Essenz von dem Blog-Posting? Titel und Body. Und dann eben zu gucken, von dort auswerten, nach außen zu designen, okay, wir brauchen noch Metadaten, wird der Artikel geschrieben, wann wurde der geschrieben, wie viele Kommentare und so weiter. Anderes tolles Prinzip ist die Blank Slate. Also normalerweise muss ich für drei Fälle designen. Für den regulären Fall, das ist das Good Day Szenario, wenn alles gut läuft. Für Fehlerszenarien, Bad Day oder Bad Hair Szenario. Oder für die Fälle, wo die Anwendung komplett neu und leer ist. Und das ist die sogenannte blanke Seite. Und das wird leider oft vergessen, weil während der Entwicklung hat man meistens irgendwelche Blindtexte in der Anwendung, ja, irgendwelche Lorem Ipsum Texte und so weiter, das sieht alles toll aus, aber wenn der Benutzer das erste Mal die Anwendung aufmacht, hat er nichts. Leeres Blog, keine Artikel, und ich vergebe eine große Chance, wenn ich den Benutzer nicht irgendwie an die Anwendung heranführe, weil das ist der erste Eindruck, den jemand bekommt. Diese leere Seite. Sehr schön macht das Apple mit dem iWork-Paket. Das ist eigentlich so das Äquivalent zu Word. Und die haben so Templates. Die sind schon fertig ausgeführt mit Bildern, Spalten und so weiter. Und ich habe die Möglichkeit, schon was Bestehendes umzubauen, anstatt bei Null anzufangen. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Und das nutzen die Signals an vielen Fronten. Also indem sie Hilfetexte anbieten, da hat sich durchgesetzt so eine sogenannte Welcome-Page, die eigentlich so eine Route darstellt mit den wichtigsten Links, was man so braucht. Das haben sie sogar als Reiter mittlerweile drin gelassen. Die benutzen Screencasts, also kleine Filmchen, die zeigen, was man mit der anderen machen kann. Einfach um diese erste Einstiegshürde, diese Barriere zu senken, damit jemand überhaupt anfängt, weil die Stickiness ansonsten sofort nachlässt. Ich habe dann eine leere Anwendung und ja, toll. Das mache ich jetzt als nächstes. Also, das kann man ganz prima dafür nutzen. Jo, dann eine Sache, die halt viele Leute in der Designschule lernen, ist, dass Konsistenz das Wichtigste ist überhaupt. Die Signals sieht man sehr schön an ihrem eigenen Blog. Da schreiben sie relativ häufig über Designentscheidungen, aber auch in deren Produktblog, wenn das mal lesen möchte, zeigen sie so die Evolution von ihren Produkten. Und daran sieht man sehr schön, wie sie immer Dinge im Kontext immer wieder anders entscheiden. Also, dass eben ein Blogartikel jetzt zum Beispiel nicht überall gleich aussieht, das gleiche HTML benutzt, sondern eben manchmal Sachen einfach weglässt oder Sachen stärker betont als an einer anderen Stelle, einfach weil es an den Stellen mehr Sinn macht. Also dem Nutzer das zu liefern, was er benötigt, wenn er das benötigt, und nicht immer eine Sicht, die überall durchgängig ist. Jo, das ist jetzt, finde ich, die letzte Folie. Ganz guter Tipp, finde ich, in vielen Projekten leidet das Administrations-Frontend immer, weil die Zeit in die Features gehen muss, die da so Customer-Facing sind, also das, was dir der Zahlende oder wie auch immer Kunde dann benutzt und sieht. Und eine schöne Richtung ist da dieses One-Interface, einfach die Admin-Funktionalitäten, das normale Interface mit zu integrieren. Sieht auch gleich viel besser aus und eben dort dann eben noch irgendwelche Edit- und Delete-Buttons hinzuzufügen, die natürlich dann nur für den angemeldeten Nutzer, Administration Nutzer da sichtbar sind, muss man halt ein bisschen besser testen, also dafür automatisierte Tests schreiben, das Ganze absichern, damit dann nicht irgendein Kunde da vielleicht möglicherweise drüber stolpert. Und ja, finde ich eigentlich einen ganz guten Tipp, so als Design-Tipp. Das war's dann. Das ist nochmal die URL für den Buch. Wer ansonsten noch irgendwie Fragen hat, mir eine E-Mail schicken kann, meine E-Mail-Adresse steht dann dabei frankwestphal.de. Die Bilder, die ich hier benutzt habe, kommen von Flickr, steht unter Creative Commons Lizenz. Vielen Dank an die Fotografen.